Ich wünsche allen einen guten Morgen, freue mich hier sein zu dürfen. Danke auch dem Mitternachtsruf für die Einladung. Was uns verbindet, ist das, was wir soeben in diesem schönen Lied hörten, die Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus und die Liebe zu seinem Wort. Wir sind davon überzeugt, dass die Bibel Gottes unfehlbares Wort ist. Nun, ich habe ein schönes Thema heute Morgen, das Kreuz mit dem Kreuz. Ich lasse einmal von dem indischen Staatsmann Gandhi, der ja bekanntlich aus einer Hindu-Familie stammte, dass er nicht viel anfangen konnte mit dem gekreuzigten Christus, aber seine Reden faszinierend fand, zum Beispiel die Bergpredigt. Nun ließ Gandhi in Neu-Delhi einen Hindu-Tempel bauen und in der Eingangshalle sollte gleich schon deutlich werden, dass es in anderen Religionen auch ernsthafte religiöse Verehrung gibt. Und wenn man in diese Halle hineinkommt, sieht man in Stein gemeißelt den lehrenden Konfuzius und den in sich versunkenen Buddha und auch Jesus Christus, aber nicht als Bergredner, sondern am Kreuz hängend. Lehrende, wunderwirkende, heilige, die gibt es in allen Religionen. Aber für Jesus Christus ist entscheidend, dass er der Gekreuzigte ist. Und deshalb wollen wir uns heute Morgen mit diesem Thema beschäftigen. Sie haben das vielleicht auch schon gemerkt, in den letzten Jahren gab es immer wieder Worte gegen das Kreuz. Man hört viele Diskussionen über die Bluttheologie. Kann man denn heute noch an einem gekreuzigten Jesus festhalten und den dann auch noch verkündigen? Man hört viel über den Sinn und den Unsinn des Kreuzes. Und ich habe den Eindruck, dass die den größten Unsinn beitragen zur Diskussion, die den Sinn des Kreuzes eigentlich am besten verstehen müssten, nämlich die Theologen. Ich zitiere drei Theologen. Die erste deutsche Bischöfin Maria Jespen, inzwischen ja im Ruhestand, hat einmal geschrieben, dass das Symbol des Kreuzes durch das freundlichere Symbol der Krippe ersetzt werden sollte. Weihnachten ohne Ostern würde uns vielleicht noch Geschenke präsentieren, aber keine Erlösung. Pfarrer Burkhard Müller stammt, glaube ich, aus der Gegend Dortmund. Ist er bekannt geworden, als er in der Welt, in der Tageszeitschrift Die Welt, einen längeren Artikel über dieses Thema von heute Morgen schrieb. Sehr bekannt geworden auch dadurch, dass er in der ARD das Wort zum Sonntag spricht. Er schreibt Folgendes. Wer nach 200 Jahren aufgeklärten Christentums immer noch behauptet, man müsse die Bibel wörtlich nehmen und Gott habe Jesus mit dem Foltermord am Kreuz für unsere Sünden büßen lassen, um kurz darauf seine Leiche wieder zu beleben, der verdeckt die zeitlose Substanz des Glaubens. Denn wenn wir wirklich so schuldig sind, dass Gott deswegen seinen Sohn kreuzigen lassen musste, müssen wir auch mit einem Bewusstsein unserer Schuld gegenüber Gott herumlaufen. Und so wurde und so wird Menschen mancherorts noch immer Schuldgefühl mit der Brechstange vermittelt. Zitat Ende. Der inzwischen in evangelikalen Kreisen sehr bekannte Pater Anselm Grün, und damit gehen wir ins katholische Lager, schreibt in seinem Buch Erlösung. Immer wieder stoße ich auf die Vorstellung, Jesus musste sterben, um unsere Sünden zu sühnen. Er musste den Tod erleiden, damit Gott unsere Schuld vergibt. Doch diese Aussagen sind nicht durch die Bibel gedeckt. Sie verkünden ein grausames Gottesbild. Gott, der den Tod seines Sohnes braucht, um uns vergeben zu können, ist ein sadistischer Gott. Zitat Ende. Das verwundert uns natürlich nicht. Denn wenn wir den ersten Korintherbrief lesen und wer eine Bibel dabei hat, kann ja mal das erste und zweite Kapitel dieses Briefes aufschlagen. Da schreibt Paulus in Kapitel 1, Vers 23, wenn wir Christus als den Gekreuzigten verkündigen, so ist es den Juden etwas Anstößiges und den Nationen, den Griechen, eine Dummheit. Das Wort vom Kreuz ist so anstößig, weil es den Menschen zum verlorenen Sünder erklärt, der in einer ausweglosen Lage ist. Das Wort vom Kreuz ist ein Skandal, weil es gar nicht zu unseren menschlichen Vorstellungen passt. Denn das Kreuz war ja ein Ort der Qual. Das Kreuz war ein Ort für Kriminelle. Hier wurde der Abschaum der Gesellschaft hingerichtet. Und somit ist die Botschaft von dem gekreuzigten Messias für die Juden ein Skandalon, ein großes Ärgernis und für die Griechen eine Lachnummer. Der Kreuzestod Jesu war und ist für die Juden ein Skandal. Denn in 5. Mose 21 lesen wir, verflucht bei Gott ist ein Aufgehängter. Die Botschaft vom Sohn Gottes am Kreuz kann Israel bis heute nicht fassen. Nun, Griechen fragen nach Weisheit. Ein Gott, der Mensch wird, der sich sogar ans Kreuz nageln lässt, der sich verspotten lässt, ist ihren Vorstellungen einfach dumm. Jemand, der sich so entwürdigt, kann doch nicht Gott sein. Aber was schreibt Paulus in Vers 25? Doch das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Ihr Lieben, die göttliche Torheit, das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes am Kreuz. Hier tat Gott, was keine menschliche Weisheit tun würde, aber die Erlösung verlorener Menschen von der Gewalt des Todes und aus der Macht Satans war nur so möglich. Die göttliche Schwachheit, das ist der gekreuzigte Gottessohn. Äußerlich total hilflos. Und man fragt sich zu Recht, was für ein Ende nimmt der Mann, der anderen nur geholfen hat? Vordergründig ist es ja die größte Niederlage, aber nirgends als hier wird so deutlich, dass Gott ganz souverän aus einem Minus ein viel dickeres Plus machen kann. Das Schwache ist stärker als die Menschen, schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes. Und durch seinen Tod hat der Herr Jesus dem die Macht genommen, der die Macht des Todes hat. Das ist dem Teufel, um alle die zu befreien, die das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Hebräer 2, Vers 14. Was für ein Triumph. Und so schreibt Paulus ebenfalls in 1. Korinther 1, in Vers 18. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Dummheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass das eigentlich eine seltsame Gegenüberstellung ist? Auf der einen Seite Torheit, Dummheit und auf der anderen Seite Kraft. Das Gegenstück von Dummheit ist ja nicht Kraft, oder? Die Schwaben wissen das, denke ich, hier auch. Oder sind wir hier? Nee, wir sind in Schwaben, oder? In Baden. Nee, Schwaben, ne? Jetzt hätte ich mich fast ins Fettnäpfchen gesetzt. Also das Gegenstück von Torheit ist natürlich Schlauheit oder Weisheit. Aber Paulus stellt der Dummheit die Kraft gegenüber. Und von daher, das wird an dieser Gegenüberstellung schon sehr schön deutlich, es geht um viel, viel mehr. Es geht um das Wort vom Kreuz. Und dieses Wort ist das Zentrum des Evangeliums. Und dabei geht es nicht um den Gegenstand. Das Kreuz war ja lediglich ein Mittel der Hinrichtung. Aber leider hat man im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder aus dem Mittel den Mittelpunkt gemacht. Und wenn wir das Mittel zum Mittelpunkt machen, rücken wir die Mitte Christus aus der Mitte. Und das ist fatal. Wir reden von dem, der für uns am Kreuz starb. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und das Evangelium ist so zentral, so wesentlich mit dem Kreuz verbunden, dass es als Ganzes, als das Wort vom Kreuz bezeichnet wird. Wir lesen circa 80 Mal in 74 Versen im Neuen Testament vom Kreuz. Interessanterweise im Alten Testament an keiner Stelle. Der religiöse Mensch hat dieses Kreuz zum Mittelpunkt gemacht. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, was Paulus schreibt in Galater 3, Vers 1. Ich habe euch Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt. Es geht einzig und allein um diese Person. Das Kreuz hat eine andere Qualität als alle Kreuze dieser Welt. Wir Deutschen würden sagen, ja, da muss es ja aus deutscher Eiche geschnitzt sein. Nein, es geht nicht um das Material. Es geht einzig und allein um die Person, die dort hing. Denn Gott selbst ging für uns in den Tod. Dazu später mehr. Und diese Tatsache, die ist nicht mit klugen Worten zu erklären, wie es die Korinther versuchten. Wer kann verstehen, was hier geschah? Mir fällt dieser Liedvers ein, kein Mensch dies Wunder fassen kann, kein Engel kann's verstehen. Jeder philosophische Erklärungsversuch, jede Welt- und Gotteserklärung ist zum Scheitern verurteilt. Wer kann verstehen, dass der Vater mit seinem Sohn ans Kreuz ging? Nun, wir lesen in Vers 22, Griechen suchen Weisheit. Das bedeutet doch, griechischer Geist sucht Gott in Denksysteme einzubinden. Aber das funktioniert nicht. Gott handelt im Kreuzestod seines Sohnes ganz anders. Wieder alles menschliche Denken, wieder alle menschlichen Erwartungen. Und somit ist das Wort vom Kreuz Gottes Kraft. Und diese Kraft hängt mit dem Gekreuzigten zusammen. Es geht genau um diese Person. Und deshalb schreibt Paulus in 1. Korinther 2, als ich zu euch kam, kam ich nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Paulus kam nicht als Philosoph nach Korinth, sondern als Zeuge des Gekreuzigten. Das Gekreuzesgeschehen ist so gewaltig und so außergewöhnlich. Und ihr Lieben, das kommt in den Worten zum Ausdruck, die der Gekreuzigte am Kreuz sprach. Ich behaupte, in diesen letzten Worten, die der Gekreuzigte am Kreuz sprach, werden alle großen Fragen des Menschseins beantwortet. Der Herr Jesus fasst in diesen 7 Worten alles zusammen, was er an wesentlichen Aussagen und Taten seines irdischen Lebens gesagt und getan hat. Diese 7 Worte bringen alles auf den Punkt. Und da merken wir, das Kreuz, der Gekreuzigte und seine letzten Worte sind so zentral, so elementar, so existenziell, dass die Feinde des Kreuzes und nicht zuletzt der Feind, Satan selbst, das größte Interesse haben, dass das Wort vom Kreuz aus dem Zentrum gerückt wird. Und wenn wir das Wort vom Kreuz aus dem Zentrum rücken, wird das Evangelium wirkungslos, die Botschaft kraftlos und der Mensch bleibt nach wie vor hilflos. Als der russische Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn, er ist ja bekanntlich im August 2008 verstorben, bei der Literatur-Nobelpreisverleihung gefragt wurde, Herr Solzhenitsyn, woran ist Ihrer Meinung nach der Kommunismus gescheitert? Da hat Solzhenitsyn eine dreiteilige Antwort gegeben. Er hat gesagt, der Kommunismus ist gescheitert, weil er keine Antwort hat auf die Frage nach der Schuld, weil er keine Antwort hat auf die Frage nach dem Tod und weil er keine Antwort hat auf die Frage nach dem Leid. Ich behaupte, das sind die entscheidendsten Fragen unseres Menschseins. Wohin mit meiner Schuld? Warum muss der Mensch leiden? Was kommt nach dem Tod? Und hierauf gibt der Gekreuzigte klare Antworten. Und von daher wollen wir uns diese Worte einmal etwas näher anschauen. Das erste Wort, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieses Wort spricht der Gekreuzigte gleich am Anfang. Vielleicht während die Menschen unterm Kreuz stehen und spotten oder das Kreuz noch ausgerichtet wird. Und das große Thema seines ersten Wortes heißt Vergebung. Vergebung brauchen wir alle. Wir leben täglich aus ihr. Ich bin jetzt seit 1981 verheiratet und wenn ich nicht wüsste, wir könnten einander in der Ehe vergeben, wäre unsere Ehe auch gescheitert. Wir leben aus und in der Vergebung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und diese Bitte erhört der Vater unmittelbar. Gleich im Anschluss bekehrt sich ein sterbender Räuber. Unter dem Kreuz steht der Hauptmann, der nach diesem Kreuzesgeschehen fasziniert, sagt, ausruft, dieser ist wahrhaftig Gottes Sohn. Und zu Pfingsten bekehren sich viele, die kurz vorher Jesu Tod gefordert haben. Wir lesen das in Apostelgeschichte 6, Vers 7, dass sich eine große Zahl von Tempeldienern bekehrte. Also der Vater hat die Bitte des Sohnes erhört. Aber die interessante Frage ist, was meint Jesus Christus mit dem zweiten Teil seiner Bitte? Sie wissen nicht, was sie tun. Wussten die Menschen nicht, dass sie Unrecht taten? Hatte der hohe Priester nicht extra falsche Zeugen auffahren lassen? Hat Pilatus nicht auf Anraten seiner Frau seine Hände demonstrativ in einer Waschschüssel gewaschen? Habe nichts zu tun mit dem Blut dieses Gerechten? Sie alle wissen, dass dort jemand hängt, der nichts Böses getan hat. Und wenn man Lukas 23 liest, da bekommt Jesus 4 Zeugnisse von Menschen, die nicht zu seinem Freundeskreis gehörten, die ihm ausstellen, der Mann hat ja gar nichts Böses getan. Angefangen von Herodes über Pilatus, über den sterbenden Räuber und den aufsichtsführenden Hauptmann. Sie wissen, dort hängt ein Unschuldiger. Was meint Jesus Christus mit diesem Satz, Teilsatz? Sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen, dass sie Böses tun, aber sie wissen nicht, wie groß dieses Unrecht ist, was sie dort tun. Denn sie lieben die Finsternis mehr als das Licht und von daher erkennen sie nicht, wen sie wirklich töten. Sie wissen, dass sie Unrecht tun, aber sie wissen nicht, wie groß das Unrecht ist. Und das lässt sich auch leicht belegen mit 2 Bibelstellen. 1. Korinther 2, Vers 8. Keiner der Fürsten dieser Welt hat die Weisheit erkannt, denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Und Petrus bezeugt später in Jerusalem, Apostelgeschichte 3, 15 bis 17, den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt. Und es bekehren sich circa 5000 Menschen. Was für ein Ergebnis des Gebetes unseres Herrn. Und dieses Gebet unseres Herrn, dieser erste Ausspruch am Kreuz, beantwortet auch ein tiefes seelsorgerliches Problem. Ich begegne unterwegs immer wieder Menschen, Christen, die fragen, gibt es vielleicht in meinem Leben eine Schuld, die mir nicht vergeben werden kann? Und dann kommt sehr schnell der Hinweis auf Matthäus 12, Vers 24, wo Jesus sagt, die Sünde wider den Heiligen Geist kann nicht vergeben werden. Die Frage ist, gibt es nach Golgatha eine Sünde, die nicht vergeben werden kann? Nun zunächst mal Matthäus 12, man muss so eine Stelle natürlich im Kontext und im Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift sehen. Was war da los? Da sind fromme Juden, die beschuldigen Jesus, du treibst als Oberdämon Dämonen aus. Und dann kommt dieser Ausspruch. Ich frage mal andersherum, gibt es eine größere Sünde als die, den Sohn Gottes ans Kreuz zu nageln? Nein, es gibt keine größere Sünde. Und mit diesem Gebet baut der Herr Jesus Christus eine nie dagewesene Brücke in der Heilsgeschichte Gottes für den Sünder zum heiligen Gott. Jede Sünde, und mag sie noch so schlimm sein, wird vergeben, wenn wir Buße tun. Wenn wir zum gekreuzigten Heiland kommen, und das ist ebenfalls die große, frohmachende Botschaft dieses ersten Ausspruchs am Kreuz. Eine nie dagewesene Brücke zwischen Gott und Mensch wird gebaut. Und wer in Buße zu Jesus Christus, zu Gott kommt, der erfährt Vergebung seiner Schuld. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht gute Nachricht? Und hier merken wir, ich glaube, wie Erich Sauer mal gesagt hat, das Kreuz ist der Ausgangspunkt allen Heils. Das Kreuz ist der Dreh- und Angelpunkt allen Heils. Das Kreuz ist der Mittelpunkt. Das Kreuz von Golgatha ist letztlich die Grundlage für deine und meine Vergebung von jeder Schuld, wenn denn Buße getan wird. Das ist kein Automatismus. Und vielleicht sitzt heute Morgen jemand hier, der noch nicht in Buße und Glauben zu Jesus Christus gekommen ist, aber immer wieder die Ansprache des Heiligen Geistes gehört hat, der sündigt natürlich wieder den Heiligen Geist. Er verwehrt sich dem Zuspruch Gottes. Dem kann nicht vergeben werden. Aber wenn er Buße tut, kann ihm vergeben werden. Und das ist das gewaltige: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie groß ist Gottes Gnade? Und hier wird die erste ungelöste Frage des Kommunismus beantwortet. Wohin mit meiner Schuld? Die zweite Aussage Jesu am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradies sein, beantwortet ebenfalls ein tiefes seelsorgerliches Problem. Eine Frage, die immer wieder Menschen stellen. Kann man wissen, dass man in den Himmel kommt? Wir machen alle 2 Jahre auf unserem kleinen Dorf mit 700 Einwohnern, auf dem ich jetzt 28 Jahre als ehemaliger Großstädter wohne, das ist natürlich eine andere Welt als eine Großstadt, aber es ist eine Welt, die möchte ich nicht mehr missen. Und wir machen alle zwei Jahre ein Dorffest und das gestalten wir ganz stark auch als Christen. Und im Anschluss von dem Dorffest nehmen wir die nächsten Abende im Dorfgemeinschaftshaus und behandeln Themen. Da gibt es mal einen Mundartabend. Und da gab es auch einen Abend unter dieser Thematik, kann man wissen, dass man in den Himmel kommt? Ich habe selten in unserem Dorfgemeinschaftshaus so viele gemeindefremde Zuhörer vor mir gehabt und hatte große Freude, diese Frage beantworten zu dürfen. Jawohl, man kann es wissen. Man kann wissen, dass man in den Himmel kommt. Als ich am 2.1.1969 am offenen Grab meines Großvaters in Wuppertal stand und so viel davon gesprochen wurde, der Opa ist jetzt im Himmel, da wurde mir klar, obwohl ich fromm erzogen war, obwohl ich regelmäßig in die Gemeinde, in die Sonntagsschule ging, dass ich das nicht habe, was der Opa hat. Und an dem Abend habe ich mein Leben Jesus Christus übereignet. Und seit dem Moment weiß ich, was Johannes in 1. Johannes 5, Vers 12 schreibt. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Was für eine Botschaft! Und diese Botschaft steckt hier in diesem zweiten Wort. Jesus Christus holt sozusagen den religiösen Menschen heraus aus der Ungewissheit in die Gewissheit des Evangeliums. Der religiöse Mensch kennt keine Gewissheit des Heils. Weil jede Religion dieser Welt, auch der Hinduismus, auch der Buddhismus, wo man manchmal so den Eindruck hat, ja, da lassen die Leute sich einfach fallen. Alle Religionen dieser Welt sind auf Leistung aufgebaut. Religare, der Mensch sucht die Rückverbindung zu Gott. Und kein Mensch weiß, auch nicht der christlich-religiöse Mensch, ob er genug geleistet hat, damit die Gottheit zufrieden ist. Aber die Bibel verkündigt keine Religion, sondern Evangelium. In den Religionen wollen Menschen Götter werden, aber Evangelium macht deutlich, Gott wird Mensch. Nur ein Gott wurde Mensch, Jesus Christus, der Sohn Gottes, er kam zu uns. Und das ist genau die entgegengesetzte Bewegung. Und der ganz, 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 ganz große Begriff der Bibel, der allen Religionen fremd ist, heißt Gnade. Gnade. Ich stehe hier als begnadigter Sünder. Und nicht als jemand, der sich den Himmel verdient hat. Und diese Gnade wird hier deutlich. Jesus Christus führt einen sterbenden Räuber, der nicht mehr auf seine Leistung setzt, der zugibt, ich hab Böses getan und hab das verdient, dass ich hier hänge. Und diesen bußfertigen Räuber führt Jesus in seiner Todesstunde ins Himmelreich. Was für eine herrliche Szene. Und dann kommt das Wort, ich habe es mal genannt, das Wort der Versorgung. Jesus hängt dort am Kreuz und er sieht unterm Kreuz seine Mutter Maria. Er neigt sich zu ihr, Frau, siehe dein Sohn. Und dann zu seinem Jünger Johannes, siehe deine Mutter. Diese Stelle macht mir deutlich, es geht unserem Herrn Jesus nicht nur um unser Seelenheil. Es geht auch um unsere tägliche Versorgung. Jesus Christus ist es nicht egal, wie es dir geht. Jesus Christus ist besorgt auch um dein alltägliches Leben. Und das wird hier so schön deutlich. Trotz unsagbarer Schmerzen vergisst er die alltäglichen Bedürfnisse der Menschen nicht. In den ersten drei Worten Jesu am Kreuz beschäftigt er sich mit der Fürbitte für seine Feinde, mit der Führung eines Menschen ins Himmelreich und mit der Fürsorge seiner Mutter. Man fragt sich natürlich, denn wenn man die Evangelien liest, stellt man das fest, Jesus hatte viele Geschwister, mindestens drei Brüder und mehrere Schwestern. Er war der Älteste wahrscheinlich von einer siebenköpfigen Kinderschar. Wo sind seine Halbgeschwister in dieser Situation? Keiner ist da! Und wenn wir die Evangelien aufmerksam lesen, dann merken wir auch, dass so dieser Jesus, dieser Älteste aus der Josefs Familie, merkt, dass seine Geschwister wohl nicht so begeistert sind von ihm. Wahrscheinlich war er für sie zunächst mal ein Sonderling. Und einmal sagen die Menschen da draußen, da stehen deine Brüder. Und dann sagt Jesus, wer sind meine Brüder? Doch wohl die, die an mich glauben. Und keiner ist unterm Kreuz. Hinzu kam natürlich, dass der Herr Jesus der Gewohnheit nach als Ältester verantwortlich war für die Versorgung der Familie. Und wahrscheinlich ist Josef recht früh verstorben. Und so war Jesus Christus derjenige, der verantwortlich war für die Versorgung. Und mir ist das erst vor einigen Jahren mal aufgefallen, dass Jesus Christus ja nicht nur der Sohn des Zimmermanns genannt wird, sondern auch der Zimmermann. Der Herr Jesus hat also eindeutig das Handwerk seines, den kleinen Handwerksbetrieb seines Vaters weitergeführt. Wahrscheinlich ist das auch eine Antwort darauf, warum er so spät auftrat öffentlich. Und als alles in trockenen Tüchern war, ist er dann umhergezogen und hat 3 Jahre lang in Judäa, Galiläa, Samaria und so weiter gepredigt und seinen Auftrag erfüllt. Er war verantwortlich als Ältester. Und das wird hier deutlich. Selbst in der Todesstunde vernachlässigt er nicht die Versorgung seiner Mutter. Und so erteilt Jesus seinem engsten Vertrauten diesen Auftrag. Und hier steckt für mich noch eine große Hilfe drin. Sieh mal, alle anderen waren weggelaufen, nur Johannes ist zurückgekommen. Manchmal fragt man sich vielleicht auch in der christlichen Gemeinde, was könnte ich denn für Jesus tun? Im Grunde gibt es so 2 Gruppen, die das häufiger fragen. Das sind einmal die Heranwachsenden, die irgendwann den Schalter umlegen und merken, Mensch, es gibt doch Wichtigeres, als Karriere zu machen. Ich möchte mich mehr für die Sache Gottes einsetzen. Und auf der anderen Seite sind das die Frührentner. Und derer gibt es ja immer mehr. Es ist eine wachsende Altersgruppe. Jetzt gerade auch durch das neue Nahles-Gesetz. Mit 63 kannst du in Rente gehen. Und die fangen dann auf einmal an, neue Hobbys zu entwickeln. Die meisten gehen ins Gartenhäuschen, züchten Radieschen und Kohlköpfe, merken aber, das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Irgendwie muss es mehr geben. Und sie stellen die Frage, wie kann ich denn mein rüstiges Rentnerdasein einsetzen für die Sache Gottes? Und jetzt kommt's. Merken Sie sich den Satz. Unterm Kreuz gibt's neue Aufgaben. Unterm Kreuz gibt's neue Aufgaben. Ich behaupte, wenn der gekreuzigte Gottessohn mehr vor unserem inneren Auge stehen würde, wenn wir mehr überwältigt wären von dieser großen, großen Liebe zu uns, dann würden wir auch klarer erkennen, welche Aufgaben wir auch im Alter wahrnehmen können, wie wir unserem Gott im Himmel dienen können. Unterm Kreuz gibt's neue Aufgaben. Und wir merken, Vergebung, damit fing alles an, ist eben auch die Grundlage für eine neue Familie. Johannes hat diesen Auftrag erfüllt, sorgfältig ausgeführt und er bekommt auch Lohn dafür. Seht ihr mal, Johannes wird einer der ersten Zeugen der Auferstehung. Und Johannes bekommt ein Geschenk von seinem Herrn, was kein Mensch auf dieser Erde bekommen hat. Er darf einen Blick tun in die Zukunft. Er darf seinen auferstandenen, verherrlichten Herrn sehen. Und er schreibt uns die Offenbarung. Vielleicht auch ein Geschenk dafür, dass er so treu sich um die Mutter unseres Herrn gekümmert hat. Siehe deine Mutter. Nun folgt das 4. Wort und dieses birgt die größten Geheimnisse überhaupt. Und so wird es gleich an 2 Stellen der synoptischen Evangelien berichtet, Matthäus 27 und Markus 15. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mir ist aufgefallen, nur hier spricht Jesus seinen Vater mit Gott an. Wir lesen im Neuen Testament etwa 170 Mal, dass Jesus Vater sagt. Hier sagt er Gott. Und dieser Wechsel der Anrede deutet schon auf etwas Außergewöhnliches hin. Bisher geschahen alle Aussprüche bei Tageslicht. In dem Moment, wo die Sonne am höchsten stand, um 12 Uhr mittags, verdunkelt sich das Universum. Und Martin Luther schreibt, die Natur hüllt die Leiden ihres Schöpfers in Finsternis. 3 Stunden von 12 bis 15 Uhr. Und diese sichtbare Finsternis ist ein Hinweis auf die Unsichtbare, in die unser Heiland wegen unserer Sünde kam. Finsternis ist in der Schrift immer ein Hinweis auf Gericht Gottes über die Sünde. Hier haben wir sozusagen den Höhepunkt oder besser gesagt den Tiefpunkt göttlichen Heilshandelns erreicht. Der Kampf zwischen Licht und Finsternis, der Kampf zwischen Gott und Satan, Der Kampf, um mit dem Protevangelium aus 1. Mose 3 zu sprechen, zwischen dem Samen der Frau und der Schlange. Der Aufschrei in der Finsternis ist ein Aufschrei des Leidens. Und hier stellt Jesus die schwierigste aller Fragen. Warum Leid? Das rätselhafteste des Lebens. Warum muss der Mensch leiden? Nun, theologisch lässt sich das leicht beantworten. In dem Moment, wo der Mensch so sein wollte wie Gott, brach die Lawine des Leidens los. Und seitdem seufzt die ganze Schöpfung unter der Sünde. Alles ist durcheinander geraten. Aber seelsorgerlich? Am 5. Juli 2012 besuchte mich meine Schwester mit ihrem Mann in Oberstdorf. Wir waren dort mit meinem Schwiegervater und unserer jüngsten Tochter, um dem Vater noch mal so Stellen zu zeigen, wo er früher mit der Mutter war. Und an dem schönen Morgen wollte meine Schwester gerne mit mir wandern und wir fuhren hoch aufs Nebelhorn, starteten zu dritt um 10 Uhr von der Höffahrtstation, um zur Geißalpe zu wandern. Ein wunderschöner blauer Himmel. Wir sahen drüben das kleine Waldertal, den schneebedeckten Ifen. Und um 14 Uhr höre ich hinter mir ein Geräusch und sehe, wie mein Schwager etwa 70 Meter in die Tiefe stürzt. Er war sofort tot. Da fragt man sich, warum. Meine Schwester war 10 Jahre verheiratet, sie war lange Single. Mein Schwager war gerade Rentner geworden, sie hatten viel vor. Ein sehr treuer Christ, der sich wirklich engagierte in seiner Gemeinde. Da stehen wir mit der Frage, warum. Und wir haben keine Antwort. Mir ist an diesem Punkt nochmal deutlich geworden, es geht und kann nie darum gehen, dass wir meinen, wir könnten Gott in allem verstehen. Gott ist Gott. Gott ist souverän. Gott ist allmächtig und allwissend. Gott ist so groß, dass ich nie groß genug von ihm denken kann. Hier oben habe ich 1500 Gramm grau-weiße Masse, man nennt sie Gehirn. Manche schalten das ein. Ich habe jetzt mal gelesen, dass die Frauen 100 Gramm mehr haben. Herzlichen Glückwunsch. Aber es kommt ja nicht auf die Masse an. Entscheidend ist, dass ich begreife als kleiner Mensch, es geht nie darum, Gott in allem zu verstehen, aber es geht immer darum, Gott in allem zu vertrauen. Gott macht keinen Fehler. Mein Schwager hatte am Abend vorher gesagt, als er hörte von den 5 Bergleuten, die am Langihorn, übrigens auch Christen, in dieser Zeit abgestürzt waren, eigentlich ein schöner Tod, gleich vom Berg in den Himmel. Und es fände ich auch für mich schön. Du stehst auf einem Berg, siehst den Himmel ganz nah und bist im nächsten Moment wirklich im Himmel. Im Heaven, bei Gott. Und als meine Schwester und ich am selben Abend in Oberstdorf in der Leichenhalle standen und Abschied nahmen von ihm, da sagte mir der diensthabende Arzt, ihr Schwager hatte mindestens 5 Frakturen und den ganzen Schädel hinten auf. Wir können Gott nicht in allem verstehen, aber wir dürfen ihm vertrauen, dass er es gut gemacht hat. Bernhard ist am Ziel. Er ist in der Herrlichkeit. Und uns als Familie ist wahrscheinlich, dadurch, dass er nicht überlebt hat, viel Leid erspart worden. Denn wir kennen solche Menschen, die monatelang, wie der holländische Kronprinz, wie Michael Schumacher, monatelang im Koma gelegen haben. Und das bedeutet Stress, das bedeutet Todesangst jeden Tag. Wir können Gott nicht verstehen, aber wir dürfen ihm vertrauen. Hier stellt Jesus diese Leitfrage. Dietrich Bonhoeffer hat einmal geschrieben, nur der leidende Gott kann helfen. Nur ein Gott, der sich eins macht mit dem Leid dieser Welt, kann auch wirklich trösten und kann den Ausweg aus dem Leid zeigen. Diese Warum-Frage am Kreuz ausgerufen, umfasst alle Warum-Fragen dieser Welt. Hier hängt Jesus Christus und ruft hinaus ins Universum, warum? Nun, wegen deiner und meiner Sünde wurde Jesus bestraft. Er nahm alles Unheil auf sich, damit wir heil werden können. Er hat nie was Böses getan. Gott hat überhaupt keinen Grund gehabt, seinen Sohn in irgendeiner Weise zu bestrafen. Aber das, was hier geschah, auch dieses vierte Wort mit den tiefsten Geheimnissen überhaupt, war Plan Gottes. Ich habe heute Morgen im Auto noch mir vorlesen lassen über mein Smartphone, über so eine Bibel-App, Jesaja 53. Und das hat mich nochmal neu begeistert. Da heißt es in Vers 10, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Es war Plan Gottes. Es gab keinen anderen Weg, um Sünder aus der Finsternis ins Licht zu führen. Und so sagt Paulus in Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Er wurde ein Fluch, damit wir gesegnet werden können. Oder 1. Petrus 3, 18, es hat Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Gott bestraft seinen Sohn, als hätte er jede böse Tat begangen, die im Leben eines jeden Sünders, der zum Glauben kommen sollte, vorgekommen ist. Und so können wir als Heilige in die heilige Gegenwart Gottes kommen, weil Jesus Christus für uns zur Sünde gemacht wurde, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm, 2. Korinther 5. Dieser Aufschrei des Leidens, ein lauter Schrei, hier leidet Jesus, der Sohn Gottes, weil er zur Sünde gemacht wurde. Die unbeschreibliche Sünde kommt in Berührung mit der grenzenlosen Heiligkeit Gottes und Gott wählte das Leiden, um die Menschheit durch das Leiden seines Sohnes zu retten. Der leidende Gott ist die entscheidende Antwort auf alle Warum-Fragen dieser Welt. Martin Luther sagt, Gott verlässt Gott, kein Mensch kann das verstehen. Auch das gilt es an dieser Stelle zu beachten. Hier stirbt nicht irgendjemand, sondern hier stirbt der Sohn Gottes. Hier stirbt der, der von sich gesagt hat, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich und der Vater sind eins. Hier stirbt letztlich Gott. Theologisch ist das nicht zu vereinbaren, was ich jetzt gesagt habe. Denn Gott ist unsterblich. Gott kann nicht sterben. Aber an der Stelle merken wir, das überschreitet vollkommen unseren Horizont, was hier geschah. Hier stirbt der Sohn Gottes und das gilt es gerade heute zu betonen. Denn Gnostiker, Mystiker, Anthroposophen, Muslime werden das nie akzeptieren, dass hier der Sohn Gottes starb. Rudolf Steiner, der Vater der Anthroposophie, der Waldorfpädagogik, hat das ja mal so ausgedrückt. Bei der Taufe inkarnierte die Gottheit in den Menschen Jesus von Nazareth. Und hier am Kreuz, als er das ausrief, verließ die Gottheit den Menschen von Nazareth. Und es starb nicht der Sohn Gottes, sondern letztlich der gute Mann von Nazareth. Nein, hier stirbt der Sohn Gottes. Und das bezeugen die Augenzeugen. Das entspricht auch dem, was jetzt noch folgt in den folgenden Worten. Und vor allen Dingen entspricht es dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift. Hier stirbt der Sohn Gottes. Und das wollen wir nicht vergessen. Und deshalb ist dieser Aufschrei der Finsternis nicht nur ein Aufschrei des Leidens, sondern auch ein Aufschrei der Hoffnung. Legen wir mal den Schwerpunkt auf mein Gott. In dieser persönlichen, vertraulichen Ansprache schwingt Hoffnung mit. Nun ist das natürlich noch härter, wenn man weiß, man wird verlassen von jemandem, zu dem man ein enges, vertrautes Verhältnis hat. Aber das meine ich jetzt an dieser Stelle nicht. Sondern ich meine was ganz anderes. Paulus schreibt in Römer 8, in dem wichtigsten Kapitel zum Thema Leid, nichts kann uns trennen von der Liebe Christi. Und in diesem mein Gott steckt drin, der Vater im Himmel wird nie mehr eines seiner Kinder so verlassen, wie er hier den Herrn Jesus verlassen musste wegen deiner und meiner Sünde. Nie mehr eines seiner Kinder. Und vielleicht denkst du auch manchmal, ist denn nicht endlich Licht am Ende des Tunnels? Muss denn immer noch mehr Leid über mich hineinbrechen? Reicht es jetzt nicht? Denk daran, es mag noch so dunkel in deinem Leben werden. Der Vater im Himmel bleibt dein Gott, mein Gott. Und das ist das Wort der Hoffnung. Das ist der Trost, der hier drin steckt. Der Schrei Jesu ist ein Schrei der Hoffnung. Unser Herr ging in die Finsternis, damit wir im Licht leben können. Er leerte den Kelch des Leidens, damit wir den Kelch der Freude trinken können. Er wurde verdammt, damit wir mit Paulus sagen können, Römer 8,1, also ist keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Er litt die Hölle, um uns im Himmel zu empfangen. Ein Aufschrei der Hoffnung. Und dem folgt ein Aufschrei der Hölle, denn der Ruf nach Durst ist zweifellos ein Schrei der Hölle. Als Jesus einen Blick gestattet durchs Schlüsselloch ins Totenreich und er beschreibt uns den armen Mann im Schoß Abrahams und den reichen Mann am Ort der Qual, der hatte nur einen Wunsch, dass seine Zunge benetzt wird mit etwas Wasser. Durst ist ein Schrei der Hölle. Aber ich habe dieses Wort genannt, das Wort der Verheißung. Denn Johannes betont ausdrücklich, dass der Herr Jesus dieses Wort ausgerufen hat, damit die Schriften erfüllt werden. Denn Jahrhunderte vorher hatte David davon geschrieben. Und in dem Gekreuzigten erfüllen sich in diesem Moment unzählige Verheißungen des Alten Bundes. Und weil sich unzählige Verheißungen des Alten Bundes erfüllt haben, wird sich auch die letzte Verheißung, die wir in der Heiligen Schrift lesen, die genau mit dem Thema Durst zu tun hat, und zwar mit dem Durst der Seele von Menschen. Offenbarung 22, Vers 17. Wen dürstet, der komme, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. So wie sich dieses Wort als Wort erfüllt hat, wird sich auch das gerade Gelesene erfüllen. Denn Gott steht zu seinem Wort. Und wer unter extremsten Belastungen zu seinem Wort steht, wird es immer ewig tun. Und dann folgt das Wort der Vollendung. Es ist vollbracht. Der Gekreuzigte weiß, dass er seinen Auftrag erfüllt hat. Und im Griechischen steht hier wohl nur ein Wort, Tetelestai. Und der englische Prediger Spurgeon, er schreibt, dieses eine Wort würde alle anderen Wörter benötigen, die jemals gesprochen wurden oder jemals gesprochen werden könnten, wenn man es erklären wollte. Es ist unermesslich, es ist erhaben, ich kann nicht heranreichen. Es ist tief, ich kann es nicht ergründen. Zitat Ende. Sein Leiden ist vollendet, sein Auftrag ist vollbracht, Gott ist zufriedengestellt. Und jetzt kommt das Gewaltige. In dem Gekreuzigten haben alle Menschen, die sich ihm anvertrauen, ab sofort Erlösung aus dem Zustand der Sünde und Vergebung der einzelnen sündigen Taten. Jesus wurde in Jerusalem geopfert als das wahre Opfer, ein für alle Mal, für alle Zeiten, für alle Menschen, ewig gültig. In Jerusalem sind Millionen Tiere geopfert worden. Millionen Liter Blut sind geflossen und immer nur konnte eine einzelne Sünde vergeben werden. Aber das Grundproblem der Sünde ist nie gelöst worden. Und deshalb sagt Paulus ja auch in Kolosser 1, in dem Herrn Jesus haben wir die Erlösung und die Vergebung. Das sind zwei Paar Schuhe. Der Mensch muss sich erlösen lassen aus dem Zustand der Sünde und jeder Mensch braucht täglich Vergebung der einzelnen Sünden und alles haben wir in Christus. Und so sagt ja eben auch der Schreiber des Hebräerbriefs, er hat uns eine ewige Erlösung erfunden, einmal, ein für alle Mal, für alle Zeit gültig. Genial, gewaltig. Und damit ist Satan besiegt. Alles ist bezahlt. Der Lohn der Sünde, total. Und Gott reagiert. Der Vater im Himmel zerreißt diesen gewaltigen Vorhang des Tempels mehrere Meter hoch, Zentner schwer, vielleicht Tonnen schwer, von oben nach unten. Und der Weg vom Heiligtum ins Allerheiligste, wo nur einmal im Jahr der hohe Priester hinein dürfte, ist frei. Und jedes Kind Gottes, das dieses Opfer der Erlösung in Jesus Christus für sich persönlich annimmt, hat freien Zugang, freien Zutritt in die allerallernächste Nähe Gottes, ins Allerheiligste. Der heilige Gott öffnet den Weg. Das Opfer ist vollbracht. Und es schließt mit dem Wort des Vermächtnisses und der Vollkommenheit. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Dieses letzte Wort unseres Heilands hinterlässt uns ein schönes Vermächtnis. Und zwar das Vermächtnis eines, und ich setze das jetzt in Anführungsstriche, weil das muss ich erklären, eines guten Todes. Die gute Nachricht heißt nämlich, wir können in ähnlicher Zuversicht sterben. Sein Tod war nicht das Ende, sondern der Anfang einer neuen Verbindung. Er rang nicht verzweifelt mit dem Tod, sondern bewusst übergibt er sein Leben in die Hand des Vaters. Und da sagt er ja schon in Johannes 10, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Und dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Der Jesus hatte sich jederzeit unter Kontrolle. Er hatte jederzeit alles in seiner Hand. Sein Tod war kein Zufall, sondern Plan. Und so war auch der Tod meines Schwagers Gottes Plan. Ob ich das verstehe oder nicht, es war Plan Gottes und das gilt für unser aller Leben, die wir unter der Hand Gottes leben. Das, was wir erleben, ist Plan Gottes. Und das Geheimnis liegt wohl darin, seht einmal, Jesus hat während seines Erdenlebens, so sagt er es zumindest in Johannes 4, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Er hat unter der Hand des Vaters gelebt, im Gehorsam seinem Vater gegenüber. Und so kann er sich in der Todesstunde in die Hand des Vaters fallen lassen. Wer unter der Hand Gottes lebt, kann sich in der Todesstunde in die Hand Gottes fallen lassen. Am 20. März 2009 saß ich am Sterbebett meines eigenen Vaters. Und ich kann euch nur sagen, der Tod ist der letzte Feind, die größte Macht des Lebens gegen das Leben. Und wenn uns Sterbeforscher wie Elisabeth Kübler-Ross, übrigens Schweizerin, dann nach Amerika ausgewandert, erzählt, so stand es in unserer Tageszeitung zu ihrem 85. Geburtstag, der Tod ist ein guter Freund, dann ist das einfach Betrug an der Menschheit. Der Tod ist der letzte große Feind des Menschen. Und Sterben dürfen wir nicht glorifizieren. Mein Vater auf dem Sterbebett dreimal amputiert. Unsagbare Schmerzen. Der Todeskampf ist grausam. Aber, ich sagte vorhin, wer unter der Hand des Vaters gelebt hat, kann sich in der Todesstunde in die Hand des Vaters fallen lassen. Als ich meinen Vater fragte, Papa, hast du noch einen Wunsch? Da hat mein Vater gesagt, Junge, lies mir noch einmal den Epheserbrief vor. Und wir sind gar nicht ganz bis zu Ende gekommen. Aber wir kamen noch über Kapitel 2 hinaus, Epheser 2, Vers 8, durch Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und da habe ich gemerkt, was das für ein Geschenk ist, trotz des Todeskampfes, trotz unsagbarer Schmerzen zu wissen, ich tauche gleich ein in den Todesfluss und dann geht's hinüber in die Herrlichkeit zu meinem Heiland. Wie gut hat der begnadigte Sünder und wie arm ist der Mensch dran, der die Gnade nicht kennt. Und das meinte ich soeben, der Herr Jesus hinterlässt uns das Vermächtnis eines guten Todes. Sterben ist nicht angenehm, aber in der Todesstunde zeigt der Herr Jesus uns ein wunderschönes Bild von Geborgenheit und er erlebt sie auch. Sie kennen vielleicht die Skulptur von Steigerwald, wo sie so ein Kind in der Hand darstellt. Und dieses Bild von der Hand, Vater in deine Hände, das zeugt von einer Geborgenheit, die ist unglaublich. Und diese Geborgenheit in der Hand unseres Vaters, die dürfen wir erleben. Und so dürfen wir uns getrost in die Hand Gottes fallen lassen, so wie es unser Heiland hier am Kreuz tut. Und das Kreuz zeigt uns, der Tod hat nicht das letzte Wort. Und die letzte Antwort Gottes auf alles Leid dieser Welt ist die Tatsache der Auferstehung zum Leben. Für die, die an Jesus Christus glauben. Der Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Und das ist unsere lebendige Hoffnung, die hier am Kreuz zum Ausdruck kommt. Und damit sind alle großen Fragen beantwortet. Ungelöste Fragen des Kommunismus. Das erste Wort beantwortet die Frage nach der Schuld. Das vierte Wort die Antwort nach dem Leid, die Frage nach dem Leid. Und hier dieses letzte Wort beantwortet uns die Frage nach dem Tod. Und unser Thema heißt das Kreuz mit dem Kreuz. Am Kreuz scheiden sich die Geister. Und so wird es immer
in unserer Welt Worte gegen das Kreuz geben. Entweder ruft das Kreuz Spott hervor, wie wir es auch in Matthäus 27 lesen, dass der Menschen unterm Kreuz stehen, die spotten, oder das Bekenntnis, du bist Gottes Sohn. Und uns, die wir den Herrn Jesus lieben, für uns bedeutet das Wort vom Kreuz Zentrum des Evangeliums, Auftrag, das an die Menschen weiterzugeben, ob Juden oder Nationen. Und es bedeutet für uns persönlich das, was wir dann im Hebräerbrief lesen. Aber bevor ich die Stelle einblende, ganz kurz der Gedankengang. Hebräer 11 haben wir ja die ganzen Helden des Glaubens. Männer und Frauen Gottes, die Gott im alten Bund vertraut haben. Aber am Ende dieses Abschnitts sagt der Schreiber, diese Leute werden nicht ohne euch vollendet. Und ihr, bitteschön, schaut nicht auf Mose, nicht auf Abraham. Abraham kann dir heute nicht helfen, sondern schau auf deinen Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus Christus. Und dann kommt der Schreiber aufs Kreuz zu sprechen und sagt, betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, in euren Seelen ermattet, den Mut verliert. Das heißt, das Kreuz ist eine geheime Kraftquelle. Die Beschäftigung mit dem Gekreuzigten baut uns neu auf, schenkt uns tiefen inneren Frieden, schenkt uns eine neue Begeisterung und Freude. Und ich wünsche es uns allen, dass wir wachsen in der Erkenntnis des gekreuzigten Heilands und begeistert von ihm leben und reden können, von ihm, Jesus Christus, ihn als gekreuzigt. Wie sagt Paulus, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ob das Gandhi noch erkannt hat? Wir wollen aufstehen und beten. Herr Jesus, wir stehen staunend vor dir. Du bist einmalig, einzigartig, unvergleichlich. Du hast uns kleine Menschen so lieb, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, um den Lohn der Sünde, den Tod, für uns zu bezahlen. Danke, Herr. Lieber Herr, wir danken dir für die tiefen seelsorgerlichen Dimensionen, die wir entdecken, wenn wir über deine Worte am Kreuz nachdenken. Vergebung jeder Schuld ist möglich. Gewissheit ist möglich. Antworten im Leid sind möglich. Herr, du kümmerst dich in jeder Beziehung um uns. Und wenn wir nicht alles verstehen, was uns in diesem Leben begegnet, so wollen wir neu lernen, dir, dem Gekreuzigten, zu vertrauen. Herr Jesus, danke. Danke, dass du auch heute Morgen Trost und Mut und Zuversicht jedem ins Herz geben willst. Danke, dass du der Gekreuzigte, der lebendige, auferstandene Gottessohn bist. Wir bewundern dich und wir beten dich an, lieber Herr, und danken dir für das, was du uns geworden bist, und geben dir über allem die Ehre. Amen.